Das ist gut, ja. Also, unsere lieben Geschwister, wir grüßen euch und freuen uns natürlich auf die Gemeinschaft mit euch unter seinem Wort. Das ist immer ganz sehr köstlich, ganz sehr köstlich, auch wenn es in Abständen von 4 Wochen erfolgt, aber trotzdem für mich schon, ja, ist die Zeitspanne gut. Früher würde ich es nicht schaffen. Und als ich mich vorbereiten wollte für diesen Dienst, da wusste ich nicht, wann ich vor 4 Wochen aufgehört habe. Und wo, ja, wo ich aufgehört habe. Und deshalb musste ich mir die Predigt nochmal anhören. Ha, das ist auch was Eigentümliches, wenn man sich selber predigen hört. Und ich war zum Schluss dann auch, ja, was soll ich sagen, etwas geschafft. Und habe mir gedacht, was hast du den Geschwistern denn da alles bezeugen und verkündigen können? Das war nicht ganz einfach. Wir waren ja mit dem Thema immer noch beschäftigt, dem großen Geheimnis, 1. Timotheus 3,16. Und da ging es ja um die Engel. Ja, und das hat mich nach der Verkündigung noch einmal sehr, sehr bewegt. Das kann ich euch bezeugen. Aber bevor wir heute beginnen, beten wir noch miteinander. Ich will aber noch erst einen Augenblick. Ja, also dann nehmen wir Konzentration und beten miteinander. Du, unser großer Gott und Vater, ja, wo wollten wir denn anfangen? Am Ende eines Tages dir zu danken für alles Erquickende, Wohltuende, aber auch manches Belastende. Es gehört alles zu unserer Ausbildung, auch zu unserem Besten zusammen. Wir freuen uns, dass wir uns das sagen und mitteilen dürfen und können. Auch auf diesem Weg. Das ist schon zum Bewundern, dass ich hier in einem Apparat hineinspreche und ihr mich hören und sogar sehen könnt. Ja, aber wir danken noch viel mehr, wenn dein wunderbarer Gottesgeist uns in Zusammenhänge deines Wortes hineinführt. Und du wirst uns auch heute Abend ja ein ganz geöffnetes Herz schenken und auch die Spannkraft, zuhören zu können, was du da alles für uns zu vorbereitet hast. Da gab's uns nicht, da hast du schon Allergrößtes und Herrlichstes bereitgestellt. Und wir dürfen jetzt im Nachhinein einiges davon erkennen und werden davon gesättigt und freuen uns, wenn du uns auch heute Abend dein Wort neu öffnest. Segne du uns alle miteinander und auch die, die nicht dabei sein können, dass du sie grüßt und mit uns auf das Ziel hin zubereitest. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.
Amen.
Ja, also, da sind noch einige zugeschaltet, die sich nicht durchgestrichen haben. Wir hoffen, es wird ganz ruhig werden in der Übertragung. Ja, also mit diesem Thema gesehen von den Engeln. Da wollen wir uns auch heute Abend beschäftigen. Wir waren ja vor 4 Wochen sehr intensiv damit beschäftigt, was da alles im Wort Gottes geschrieben steht. Was haben denn die Engel schon alles gesehen und mitbekommen? Ist ja ein Teil der Schöpfung. Sie wurden ja vor dem Menschen erschaffen. Denn als Gott die Erde erschuf mit den Menschen, da jubelten und jauchzten alle erschaffenen Söhne Gottes, ob der Schönheit und der Pracht dieser Erde. Also es muss schon inmitten von Dunkelsternen, Planeten und Sonnen etwas Besonderes gewesen sein. Eine Erde. Ja, da jubelten und jauchzten alle erschaffenen Söhne Gottes. Und einer der glänzendsten Cherube wurde dieser erste Kosmos, der geschaffen wurde, der wurde ihm zur Herrschaft übertragen. Aber das reichte ihm nicht. Er wollte ja alles haben. Auch über den Allerhöchsten wollte er sich stellen und fiel deshalb in das Gericht. Und mit diesem Gericht auch sein ihm anvertrautes Haus. Der erste Kosmos. Aber nicht nur das. Ein Drittel der geistlichen Mächte, Engelgewalten, wandte sich von Gott ab. Wir haben einen Hinweis dafür, in Offenbarung 12,4, da heißt es nämlich, wir kommen am Ende der Betrachtung noch einmal darauf zurück, aber da lesen wir, dass der Schwanz des Drachens, Satan wird ja hier mit einem Bild des Drachens verglichen, zieht den dritten Teil der Sterne. Sterne sind aber in der Schrift ein Sinnbild und eine Deutung für Engel. Einen dritten Teil der Engel des Himmels mit sich fort. Und er warf sie auf die Erde. Deshalb lesen wir ja von einem himmlischen Heer, von finsteren Geister und Bosheitsmächten. Die Bibel nennt sie genau Kosmos-Beherrscher. Also die nicht nur ein kleines Territorium von unserer Erde unter sich haben, sondern den Kosmos. Und der Kosmos hat eine größere Ausdehnung, als wie wir den Begriff Erde deuten können. Ja. Und Israel diente und bückte sich nieder vor dem ganzen Heere des Himmels und betete an, was Gott nicht geheißen hatte. Hier merken wir schon von einer solchen Dramatik und von einer solchen Spannung innerhalb der Himmelswelt. Da frage ich mich mal so nebenbei, wenn der Cherub nicht gefallen wäre, was ja viele behaupten, weil er von Gott zu böse erschaffen wurde, wurden dann diese dämonischen Finsternisheere auch gleich mit erschaffen? Und wir fragen und müssen fragen, wo kommen denn die her? Und seit wann haben sie eine Existenz? Nun, diese Geistlichkeiten des Lichtes und der Finsternis begleiten den Lauf der Weltgeschichte bis auf diesen Tag. Und wir lesen des Öfteren von einem Engel, Jahwes. Und dann lesen wir wieder von einem Engel Gottes. Oder von Engeln in der Mehrzahl. Und gleich am Anfang wurden Cherubime gebraucht, mit flammendem Schwert den Garten Eden zu verschließen, wissen wir ja. Nachdem Adam und Eva ins Exil geschickt wurden, da waren diese Cherubim aufgestellt. Kein Zugang mehr zu diesem Garten. Auch wenn die Menschheit versuchte, paradiesische Zustände herstellen zu wollen, mit aller Intelligenz und Ideologien, was es also auch gibt, wissenschaftliche Forschungen, ist es den klugen und gescheiten Leuten nicht gelungen. Irgendwo auf Erden auch ein Stück Garten Eden realisieren zu können. Davor stehen Engel, Cherubim, mit einem flammenden Schwert. Wir könnten annehmen, dieses kleine Territorium nahe Mittelmeer, Irak, das hat Gott nach oben geholt. Ja, ist eine Auslegung. Diese Schöpfungen der Engel, die waren ja auch beteiligt bei dem Untergang von Sodom und Gomorra. Muss man sich mal überlegen. Da lesen wir einfach, es kamen drei Männer zu Besuch bei dem Abraham. Aber der Abraham, der hatte mitbekommen, dass einer davon Jahwe war. Jedenfalls haben sie dort gegessen und dann hat Abraham gehandelt wegen dem Untergang. Wie viel sollten denn in Sodom und Gomorra übrig bleiben? Ja, das waren nicht sehr viele. Und die zwei anderen aber, die Männer, die gingen dann weg nach Sodom und lösten dieses Feuergericht über diese Städten aus. Ja, und auch bei der Sintflut mit Noah übten diese Gericht aus und ließen Hunderttausende grausam ertrinken. Später bei dem Auszug Israels aus Ägypten, auch bei den vielen Kriegen und Auseinandersetzungen der Feinde Israels waren sie dabei. Ich wollte das gar nicht glauben, hatte das überlesen. In 2. Mose, da steht: Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und vertreiben die Kanaaniter, die Amoriter und die Hethiter und die Perisiter, die Heveter und die Jebusiter. Diese ganzen Völker, die wurden ausgelöscht. sollten auch durch Israel mit ausgelöscht werden. Aber die haben die meisten übrig gelassen, aus Barmherzigkeit, und das wurde ihnen zum Fallstrick. Dann kam ja noch die Geschichte mit dem Biliam in den Sinn. Das ist ja auch ganz interessant. Der Biliam, der hatte Platz gefunden auf einen Esel, und der Esel oder die Eselin sah den Engel Jahwes. Also, wir müssen davon ausgehen, dass auch bei den Gerichten Lichtsengel die ausführenden Werkzeuge waren. Ja, denken wir. Also wir sind hier nicht so sehr lehrmäßig festgelegt, aber jedenfalls die Eselin sah den Engel Jahwes auf dem Weg stehen. Mit einem gezückten Schwert in seiner Hand. Und die Eselin, die war klug, die bog nämlich vom Wege ab, den der Biliam gehen wollte, und ging ins Feld. Und Biliam, der das nicht mitbekam, schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu lenken. Interessant. Also die Tiere haben in ihrem Strahlenspektrum eine größere Reichweite, eine höhere Frequenz. Wird ja auch von Hunden berichtet, die da einen tieferen Einblick haben. Wir lesen dann weiter, da enthüllte Jahweh die Augen Biliams. Und er sah den Engel Jahwes auf dem Weg stehen, mit dem gezückten Schwert in seiner Hand. Naja, da auf einmal, da neigte er sich und warf sich nieder auf sein Angesicht. Also für diese Realität der Geistlichkeit, der unsichtbaren Welt, also dieser Schöpfungsspezies, reichen unsere Augen nicht aus. Da muss eine Veränderung geschehen, damit wir das erkennen, was da eigentlich um uns abläuft. Ja, also das ganze Richterbuch ist voll und erzählt von Engeln. 22 Mal lesen wir davon. Und 22 Mal auch im Samuel-Buch, den Königen Chronika und Hiob. Und bei einer Stelle war ich sehr, ja, verwundert. Doch verwundert. Da lesen wir nämlich, und ein Engel. Manchmal haben wir ja den Eindruck, das sind Scharen unterwegs. Nein, ein Engel Jahwes zog aus und schlug in dem Lager der Assyrer, ich wollte das nicht glauben, 185.000 Mann. Und als man des Morgens früh aufstand, siehe, da waren sie allesamt Leichname. Nun sagt mir doch mal, mit welch einem Werkzeug hat dieser Engel in dieser Nacht 185.000 Leute erschlagen? Ja, womit hat er das getan? Hat er da eine Laserwaffe gehabt? Ich weiß das nicht. Aber ja, ein Engel hat Autorität und die Fähigkeit, so eine Masse in 12 Stunden sterben zu lassen. Dann auch die Geschichte, die kennen wir ja alle. Aber in Erinnerung rufen, wenn wir über Engel reden, was die da alles gesehen und erlebt haben, ist vielleicht nicht falsch. Also die Geschichte mit dem Elisa und den Knaben. Beide hatten sich ja in einem Haus versteckt, weil die Feinde Israels sie entdeckt haben als Spione, die immer den König berichteten, wo der Feind einbricht. Diese wollten sie eliminieren. Und der Knabe, völlig aufgelöst und zerstört, schaute aus dem Fenster, fiel in Ohnmacht und sah die Feindesheere um ihre Wohnstätte aufgestellt. Und er lief zu seinem Propheten und sagte, es ist aus mit uns, Schluss. Und der Prophet, ja, der betete und sprach, Jahweh, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Wie haben wir das Gleiche wie bei dem Biliam? Das müssen wir wissen. Auch wenn wir von dieser Existenz nichts mitbekommen, weil wir sie nicht wahrnehmen und sehen können, sind sie doch für uns zahlreich, über uns und um uns. Wir kommen noch auf diesen Text zu sprechen. Ja, und da öffnete Jahwe die Augen des Knabens und er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen, rings um Elisa her. Ja, also das ist schon zum Staunen, wie, ich sag mal, mangelhaft und baufällig wir erschaffen wurden. Das ist eine Frage. Das ist ein Geschenk, sag ich, dass wir nicht alles sehen und mitbekommen, was um uns abläuft. Wir würden vergehen vor Angst und Schrecken. Also, das ist auch Gnade. Wir sind in unserem Denken so sehr vermaterialisiert, dass uns jeder Blick in die Schöpfungswelt der Engel und ihrer Bedeutung mit ihrem Auftrag verloren gegangen ist. Sag, unser Denken ist völlig vermaterialisiert. Seitdem die Sünde den Kosmos zerrissen hat, war die Geistlichkeit der Himmelswelt geteilt in eine rechte und eine linke. Die rechte, das sind die lichtvollen Gesetzesvertreter. Und der Opposition, der Linken. Die Rechten vertreten das Gesetz und die Linken sind die Opposition, sind die Finsternismächte. Wir haben ja das letzte Mal schon davon gesprochen. Aber die Übersetzung ist etwas mangelhaft und wir haben nicht beim Lesen gerade den Eindruck, wie gewaltig diese Aussage ist. In 1. Johannes 5, Vers 9, dass der ganze Kosmos in der Umklammerung und der Beherrschung des Bösen eingeschlossen ist. Ob ich denn nicht das Bild do, der schwarze Kosmos? Ich wollte euch das zeigen, damit ihr einen Augenblick mal. Das ist schön bei mir. Ich habe alles zusammen. Von der Wohnstube zu meinem Büro. Jetzt zeige ich euch mal diese Skizze und da werdet ihr merken, das ist es. Ihr seht, der Kosmos außerhalb schwarz und den Kreis, das ist unsere Erde. So dürfen wir sie geistlich betrachten. von Finsternis umgeben. Und diese Skizze, die könnt ihr in eurem Bewusstsein abspeichern, weil sie ganz wichtig ist. Ich hoffe, ihr habt Zublick gehabt und habt einiges erkennen können. Ja, und über diesen Zustand unserer Erde, da lesen wir zum Beispiel als Parallele in Epheser 2, 1 bis 2. So hat unser Herr Christus und unser Vater im Himmel auch euch, die ihr tot waret, durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet. Also wir hatten unsere Lebensweise. Unser Lebensausdruck. Unser Lebensstil. Der war nach dem Schema dieses gegenwärtigen Äons ausgerichtet. Und da heißt es, da wir tot waren, durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Äon dieses Kosmos. Ich habe den Hinweis erst sehr spät erfasst, was da eigentlich ausgedrückt ist. Nach dem Äon dieses Kosmos, nach dem Fürsten, den Machthabern der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Also, wir leben ja in einem Äon von den vielen, die durch den Sohn geschaffen worden sind. Und einer von diesen vielen Äonen ist ja mit Böse beschrieben. Böse beschrieben, das hatten wir ja das letzte Mal, weil dieser Äon unter die Herrschaft Satans gestellt wurde. Und zwar als Gott. Er ist Gott dieses heutigen bestehenden Äons. Und deshalb ist er böse. Und in diesem Äon waren wir, solange wir nicht gläubig geworden sind, nachdem wir ein Leben aus Gott bekommen haben, ja, da waren wir verhaftet, ungehorsam und waren diesen Machthabern, was haben wir gelesen? Gewaltige Machthaber der Luft, die Lufthimmel sind von einem Geist bevölkert und umgeben. Und diese wirken in den Söhnen des Ungehorsams. Und wir sind davon herausgerettet. Wissen wir, was das bedeutet? Also um uns eine fürchterliche, teuflische, finstere Energie, und in dieser Energie haben wir ja unseren Lebensstil gehabt, unsere Lebensauffassung. Und jetzt kam Gottes Licht in uns hinein. Und wir haben ein neues Denken, ein neues Sinnen, ein neues Trachten bekommen. Nicht mehr das Schema dieses Äons, sondern die Gotteswirklichkeit. Ist also ganz bedeutsam, das mal mit zu betrachten. Die Wirklichkeit unseres irdischen Daseins besteht eben, seitdem wir gläubig geworden sind, in der Auseinandersetzung dieser Mächte. Und meine lieben Geschwister, das ist nicht zu spaßen. Könnten wir die Bitte befolgen, wenn möglich Abstand zu nehmen. Weil diese Mächte ja auch uns beeinflussen, verführen wollen. Und da geht es darum, dass das, was uns anvertraut ist, das Glaubensfeld, den zugeordneten Platz zu bewahren und nicht neue Felder, Kampfplätze einzurichten. Wir werden das gleich besser beantwortet finden, wenn wir den Text aus Epheser 6, Vers 12 beginnend lesen. Denn unser Kampf, unsere Auseinandersetzung, ja, auch manchmal Spannungen, ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer. Fürstentümer, das sind also Gewalten, die außerirdische Territorium besitzen. Besitztümer, Fürstentümer. Weltbeherrscher, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Orten. Menge übersetzt das noch etwas erkennbarer, denn wir haben nicht mit Wesen oder Gegnern von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den überirdischen Mächten, mit den teuflischen Gewalten, mit den Beherrschern des Kosmos, der Finsternis, mit den bösen Geistern in der Himmelswelt. Hier finden wir ja das Wort Kosmokratur. Mächte. Ja, dieser Text sagt doch alles aus, dass wir nicht in einer Gotteswelt, sondern in einer verseuchten Um- und Überwelt leben, den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten der Finsternis früher unterstellt, heute davon entnommen. Merken wir etwas von diesem Wechsel, den er mit uns und in uns vollzogen hat. Das ist so wichtig. Wir haben ja nicht, wenn wir gläubig geworden sind, eine andere Anschauung über Jesus und eine bessere über Gott und lauter. Du weißt da alles. Nein, es geht substanziell. In unser Innerstes ist eine neue Wirklichkeit, Gottes Wirklichkeit, Wesen und Leben hineingekommen. Wir wissen ja, als der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen wurde, da wurden ihm gesagt, wenn er ausgegossen wird, dann wird er vieles tun. Unter anderem auch die Welt von der Sünde überführen. Kennen wir doch, haben wir schon tausendmal gelesen. Aber keiner wagt eine Antwort, weil das gar nicht stimmt, was hier ausgesagt ist. Ja. Wo ist denn heute etwas von dieser Tätigkeit zu sehen? Dass Menschen von der Sünde überführt werden. Die Leute, die können doch sündigen, wie und so oft sie wollen. Manchmal hat man ja, wenn man das so sieht, im Fernsehapparat, was da alles auf dieser globalen Welt los ist. dass man da hinneigt zu beten, da müsste Feuer vom Himmel fallen, damit diese Rotte, wie damals Rotte Kura, lebendig in den Abgrund fährt. Nein, 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 das tut Gott. Das tut Gott heute nicht. Weil er für alles eine Zeit gesetzt hat. Und das große Programm zu Pfingsten mit Israel zurückgestellt hat, haben die meisten nicht mitbekommen, dass ein anderes Programm läuft, als das, was von den Propheten geweissagt worden ist, mit einer Königsherrschaft des Messias und Israels über die Völker und Nationen der Erde. Ich muss das mal mit einfügen, weil wir ja von Mächten reden, die ja auch uns beeinflussen können. Da steht also der uns geschenkte Gottesgeist, der uns gegeben worden ist, wo wir gläubig geworden sind, entgegen. Das Mandat, der Auftrag des Heiligen Geistes wurde, nachdem Israel unter die Nationen weggeführt wurde, neu abgesteckt. Der Heilige Geist hat es heute nicht mit den Völkern und der Überführung ihrer Sünden zu tun. Nein, nein. Und deshalb geht es auch nicht, dass wir einen Auftrag haben könnten, alle Nationen zu Jüngern zu machen, damit das Sündigen aufhört. Das ist zurzeit nicht realisierbar, nicht vorgesehen. Verheißen und zurückgestellt. Und es wird wieder in Kraft treten. Wenn Israel nicht nur zurückgekehrt ist, sondern wenn über Israel erneut der Heilige Geist ausgegossen worden ist, aber nicht nur ein Teil, wie zu Pfingsten, sondern in der ganzen Fülle. Ja, also der Heilige Geist hat es heute nicht mit der Bekehrung ganzer Völker zu tun. Und das müssen wir auch mal erkennen, auch in Bezug auf das Geheimnis des Evangeliums. Ich schieb nur jetzt einen Gedanken ein. Es wurde etwas Geheimnisvolles dazwischen geschoben. Nämlich zwischen Israels Wegführung und Wiederannahme. Erst, wenn sie den sehen, den sie zerstochen haben. Wenn er seine Füße auf dem Ölberg setzt, dann werden sie den Messias, ihren Messias und ihren König erkennen. Und er wird ihnen ein neues Herz geben und über sie den Heiligen Geist ausgießen. Aber das ist ja jetzt nicht. Ja, das ist eine wunderbare prophetische Schau. Ein Geheimnisvolles wurde dazwischen geschoben. Das war aber im Alten Testament nicht bekannt. Das war auch in den Evangelien nicht bekannt. Und davon hat auch unser Herr nicht geredet und gepredigt. Das kann man hier eigentlich ungeschoren verkündigen. In manchen Gemeinden wird man niedergeknüppelt, weil die das gar nicht verstehen. Davon hat unser Herr nicht geredet und gepredigt. Und deshalb sind die Geistlichkeiten der Himmel über uns und um uns voller Interesse, was Gott denn jetzt und heute tut. Den meisten, die haben das nicht mitbekommen. Nach außen läuft mit denen, die es betrifft, dass Gott eine Gemeinde hat und diese auserwählt sind. Also da läuft nach außen nicht viel ab. Ja, also nicht, jedenfalls nicht viel Glanzvolles. Große Zeichen und Wunder, oder was weiß ich, Machttaten Gottes sind nicht mehr zu sehen. Vorsicht, wo sie angeboten und proklamiert werden. Da sind Hunderte und Tausend falsche Geister zu Werke. In dem sogenannten Übergang damals, vor 2000 Jahren, von Israel zu den Nationen, da war alles noch da. Aber dann wurde der Israelzug, die meisten wissen, wovon ich rede, seine Skizze, der wurde auf das tote Gleis geschoben und mit ihm die gesamte Heilsverwaltung, die gesamte Verordnung, das ganze Heilsprogramm mit Israel außer Kraft gesetzt. Ja, und da kam ein neuer Heilszug, besetzt mit der Vorgrundlegung auserwählten Gemeinde, die ihre Existenz außerhalb des Kosmos hatte. Also da gab's noch keinen Kosmos, da hatte der Vater und der Sohn schon alles im Programm festgelegt, dass dem Sohn einmal eine Gemeinde als Leib zur Verfügung gestellt wird, zur Vervielfältigung oder zur Vervollständigung, um mit diesem Leib alles das ausführen zu können, was er später verheißen hat. Durch uns steht festgeschrieben. 2. Korinther 1, Vers 20. Ja, die Identität dieser Gemeinde, die kommt nämlich von oben. Die kommt aus dem Herzen Gottes. Bedenken wir doch einmal, ihr lieben Geschwister, wenn wir von Gläubigen reden oder vom Glauben, vor allen Schöpfungen und aller Zeitäonen heraus, wurde diese Gemeinde schon in allen Einzelheiten mit Namen festgelegt. Und ich habe das ja in einem Eisenbahnzug dargestellt. Und nun fährt dieser Gemeindezug. Der andere von Israel, der steht ganz tief im Abseits und hat nun seit 48 sich wieder langsam in Bewegung gesetzt. Er fährt nämlich einem Ziel entgegen, wo Gott auch dieses Volk hineinnehmen wird, um die ursprünglichen Verheißungen und Zusagen erfüllen zu können. Was sagt Gott? Seine Berufung in Bezug auf Israel sind unwiderruflich. Die können gar nicht zurückgenommen werden, weil er sein Wort gegeben hat. Aber da streitet man sich heute noch unter vielen Glaubensgemeinden. Und ja, also der Gegenwart. Ich könnte da manches erzählen, was da Geschwister aushalten und ertragen müssen. Ja, also dieser Zug, der ist also 2000 Jahre in Bewegung. Und der läuft jetzt, das müssen wir sehen. Da wir die Zeit erkennen und die Stunde da ist, mit der Entrückung nach oben. Nach oben, jawohl. Und da fragen wir, wo fährt er denn hin? Ja, da sagen die vielen, der fährt in den Himmel. Nein, nein, der fährt überhaupt nicht in den Himmel. Der fährt in die Luft, weil nämlich dort der Christus als Haupt wird und die Gemeinde als Glieder Empfang nimmt. Schon interessant. Also was wir alles da noch zukünftig lernen werden, weil wir die Schrift zu oberflächlich lesen. Ja, nach oben, als Leib, als Glieder des Leibes Christi. Euch geht's doch genauso. Und wenn ich gelegentlich mit euch telefoniere, ja, da geht fast kein Gespräch zu Ende, ohne gespannt zu sein, wie lange der Herr noch seine Leute hier unten auf Erden leben lässt. Wisst ihr doch, also das ist unsere Sehnsucht. Weil wir eben in einer Generation leben, wo das möglich sein könnte. Aber wir begehren mit heißem Verlangen des Tages, wo dann auch, ja, auch unsere sterbliche Leiblichkeit verwandelt wird. Bei den jungen Leuten ist das noch nicht so. Die wissen manchmal vor lauter Kraft nicht, was sie anstellen. Aber wir, die wir eben alt geworden sind, da brennt's schon manchmal ganz schön. Ja, also, da werde ich natürlich nicht müde, das zu betonen, dass die Gemeinde nicht die traditionelle Fortführung von dem ist, was da mit Israel vor 2000 Jahren aufgehört hat. Und die meisten Gläubigen haben ja diese Veränderung, diesen Wechsel weg von Israel hin zu den Nationen noch gar nicht mitbekommen und meinen, wir sind die Fortsetzung der Urgemeinde, die zu Pfingsten ihren Anfang nahm. Und da wollen sie die Braut sein und das Weib und zugleich auch die Glieder an dem Leibe Christi sein, alles, was du denken kannst. Und man muss mal aufzählen, was in der Johannes-Offenbarung da alles aufgeführt ist. Da werden wir gar nicht fertig, da könnten wir eine halbe Stunde zählen. Und überall wird die Gemeinde hineingelesen. Das ist, ja, das ist also so betrübend ist das. Ja, die Gemeinde zu Pfingsten ihren Anfang nahm. Und die wollen dann alle Braut, Weib sein. Die Urgemeinde geht dann einfach über in die Leibesgemeinde. Das ist eine ganz schlechte Verkündigung und hat keine biblische Grundlage und Basis. Manchmal müsste man aufstehen, aber es macht keinen Sinn. Die Denkstrukturen, die sind so tief eingemauert in den Herzen, dass jedes Wort, was man da sagen könnte, verloren geht. Es ist einfach umsonst, wenn der Herr nicht da mal Licht macht. Es ist ihnen verborgen und unbekannt, dass Gott eine Gemeinde herausstellt und einem jeden Einzelnen neues göttliches Leben zeugt, genauso wie es der Geist Gottes in der Maria getan hat. Mit großer Verwunderung, um einmal in einem Bild zu sprechen, lehnen sich diese Geistlichkeit, also Linke wie Rechte, die Engel und die Fürstentümer, die legen sich über ihre Brüstung, über den Rand ihrer Begrenzung hinaus und blicken gespannt mit vorgestrecktem Hals nach unten, um etwas mitzubekommen, was denn der Plan Gottes mit den Menschen für heute und jetzt sei. Denn nachdem Israel aus dem Rennen genommen wurde, ist eigentlich nach außen nicht mehr viel zu sehen und zu hören. Deshalb habe ich oft gesagt, auch heute Abend ist das so, sind wir nicht die Einzigen, die zuhören. Das ist ein ganz buntformiges Publikum, weil sie, das schätze ich so ein, viel mehr Interesse haben an den Dingen, die jetzt ablaufen mit der Gemeinde, als manches Kind Gottes, das nur mit sich selbst beschäftigt ist und fragt, wie man am besten in den Himmel kommt. Der Petrusbrief schreibt, dass die Engel in die Abläufe der Zusammenhänge des Heiligen Geistes, was denn da jetzt geschieht, was er tut, hineinzuschauen begehren. Und der Heilige Geist tut nicht immer dasselbe. Der ist heute mit der Gemeinde, die eine Auserwahl ist, zu tun, und morgen und übermorgen mit Israel und den Völkern. Völlig anderes Programm. Deshalb erwarten wir ja aus dem Himmel herab den Retter, den Herrn Jesus Christus. Der wird unser sterbliches Gefäß, unseren hinfälligen Körper, den zur Erde gewandten Leib verändern, gleichgestalten, seinem Leib der Herrlichkeit. Das ist also schon wichtig, wenn man die Gemeinde mal kurz immer wieder mit einblendet. Ja, meine Lieben, da gibt es keine Herzprobleme mehr. Wir brauchen manche medizinische Begleitung, damit wir über Tage, Wochen, Monate und vielleicht auch noch ein paar Jahre hindurchkommen. Aber sonst ist unser irdisches Leben und Dasein, wie glanzvoll oder gebeugt es auch sein mochte, nicht viel wert. Diese Schöpfungsebene der Geistlichkeit, lichtvoll oder in Dunkelheit gehüllt, diese haben allergrößtes Interesse, in das Geheimnis des Evangeliums hineinblicken zu können. Wenn Paulus in Römer 8, 19 davon schreibt, dass die gesamte Schöpfung, und da gehören sie wohl auch dazu, wir wollen ja das alles sehr begrenzt haben, ja nicht zu viel, damit wir alleine den Himmel bevölkern können. Also dieses egoistische Sinnen und Trachten ist eine furchtbare Plage. Nein, hier steht, die gesamte Schöpfung steht in einer Hoffnung und sehnsuchtsvollen Erwartung. Und was erwarten Sie? Ist doch auch interessant. Nicht nur, was wir für große Hoffnung haben, sondern dass wir auch lernen, dass die ganze Schöpfung Hoffnung und Erwartung hat. Ja, also ist so ein wunderbares Evangelium eine Hoffnung und Erwartung auf die Offenbarung und Enthüllung, hören wir gut zu, der Söhne Gottes. Das würde also dich und mich betreffen. Ja, was soll denn da offenbar werden? Was soll denn da enthüllt werden von dieser Riesenmenge einer Schaubühne, die davon keinerlei Ahnung hat, keinerlei Kenntnis? Auf die Offenbarung der Söhne Gemeinde ist sie gerichtet. Denn dann ist das nicht nur das Privileg von Menschen, Tieren und Pflanzen, sondern davon, dass auch die gesamte Engelwelt mit betroffen ist. Also, liebe Geschwister, wenn wir über das Thema Engel uns Gedanken machen, also da geht uns ja im Herzen eine Dimensionen, nochmal eine Welt auf, was denn das alles betreffen mag. Und da können wir ja nur kleine Auszüge erkennen und wollen und dürfen sie uns einander mitteilen. Das verstehen wir doch. Sie warten nicht auf Christus. Das ist schon verwunderlich. Mal drüber nachgedacht. Sie warten nicht auf Christus, sondern sie warten auf das Handlungsorgan, seinen Leib und Körper, wovon wir ja Glieder sind. Das ist die Söhnegemeinde, nicht Kinder Gottes, steht da. Das könnten wir ausbessern, sondern Söhne, steht dort, die erwachsen geworden sind, die zeugungsfähig sind. Das sind ihre Hoffnungsträger. Ich lese den Text noch einmal, denn das sehnsüchtige Harren und ihre Hoffnung und Erwartung der ganzen Schöpfung ist ausgerichtet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, auf uns, den Gliedern der Christusgemeinde. Wir müssen eigentlich jetzt aufhalten, es ist auch eine Stunde, aber wir machen noch etwas, weil ich gerne dieses Thema heute abschließen wollte. Aber es ist für mich auch, der ich euch damit dienen wollte, die Augen etwas zu öffnen für eine Wirklichkeit, die kaum in der Verkündigung vorkommt, dass wir das mal betrachten. Ja, können wir uns vorstellen, dass für diese gewaltige Zuschauerzahl des Lichtes und der Finsternis das Geheimnis des Christus in uns, die Fleischwerdung des Sohnes Gottes in den Söhnen, eine ungeheure Verkündigung darstellt, dass diese Geistlichkeiten an uns nochmal, nicht an ihresgleichen, sondern an uns, und zwar jetzt, nicht später. Ich denke schon, dass ihr diese beiden Wörter in Epheser 3, Vers 10 ausgemalt habt, gut ausgemalt. Bedeutungsvoll ist das, was hier ausgesagt ist für uns und die Zukunft, was da alles geschieht. Und darin liegt ja das Wohlgefallen, der Wonne, Wille und die Lust unseres Gottes und Vaters hängt mit dem Geheimnis der Herrlichkeit zusammen. Dem Evangelium der Herrlichkeit, wo Gott auch glückselig ist. Ja, da können wir unseren Vater glückselig machen, wenn wir uns mal damit beschäftigen, was das sein mag. Jetzt und heute, nicht später, da wird an uns heute und gegenwärtig die Weisheit Gottes bekannt gemacht. Und die haben sie zu studieren und die haben sie zu lernen. Und mit größter Interesse wollen sie wissen, wenn Gott Menschen rechtfertigt, wie macht er das? Wie macht er das? Ohne Gesetzeswerke. Epheser 3,10. Auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Orten durch die Gemeinde, den Leib Christi, bekannt gemacht, kundgetan werde, die gab buntfarbige, mannigfaltige Weisheit Gottes. Ja, also, das ist ein Vers, wo da könnte man eine ganze Woche da beieinander sein. Wenn wir nicht aufpassen, da werden wir nämlich wieder auf Schienen geleitet, wo das Gesetz und die Werke nötig sind, um eine große Rolle zu spielen. Sie sind heute nicht nötig und sie sind heute nicht heiß notwendig. Sie sind nur ein Ausfluss von dem, was uns an Gottes Leben geschenkt worden ist, aber niemals umgedreht. Wer diese Weichenstellung nicht erkennt, muss Irrtum und Verführung erleben, auf das jetzt den Fürsten, Fürstlichkeiten, den Gewalten in den himmlischen Welten und Bewohnern, das ist die gesamte Geistlichkeit über und um uns, durch die Gemeinde, bekannt werde die buntfarbig gestrickte Weisheit Gottes. Also, es ist ja so, dass ja, es bei mir das alles weg, aber ich denke, ihr hört mich noch. Ob ihr mich seht, ist nicht so schlimm. Ja, dass wir darüber mal das nachdenken lernen.
Du bist gut zu hören und zu sehen.
Also ja gut, aber bei mir geht's nicht mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt, wo ich da drauf drücken muss.
Du kannst unten mal auf das Kamerasymbol, links unten.
Aha, alles klar. Monika, alles klar. Ja, also wie das kommt, weiß ich nicht, aber das liegt nur etwas an der Technik. Aber ich bin ganz innerlich dabei, dass wir das mal mit beachten. Eine nahezu ausgestorbene Botschaft, dass Mächte, Geistlichkeiten, die uns ja in so vielen überlegen sind, über uns gebeugt sind, und konzentriert zu hören und zu sehen, bekommen, was denn da abläuft. Und da sind wir die Darsteller, von wegen, dass uns Engeln zur Seite stehen und ja, die können uns im Straßenverkehr schon bewahren, aber wozu wir gedacht und gemacht sind von Gott, das können sie gar nicht, weil sie über uns, ja, als Hörer und Betrachter gesetzt sind. Eine nahezu ausgestorbene Botschaft. Wir werden aufgefordert, das zu bedenken und zu beachten. Aber wenn niemand mehr in der Lage ist, darüber zu sprechen und dies zu verkündigen, ja, kann einer einen Einwurf machen? Sind dann nun die Mächte der Finsternis auch mit inbegriffen? Weil es ja heißt, die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Engel der Finsternis warten meiner Meinung nach auf ihr Gericht. Das ist etwas anders. Sie sind neugierig. Nicht nur, was mit ihnen wird, vielmehr auch, was denn Gott mit diesem gebrecherischen Material von Menschen anfängt, nämlich den Gliedern des Leibes Christi, dass sie jetzt schon Weisheit Gottes lernen sollen. Der Christus ist nicht nur für sie, sondern vornehmlich für uns jetzt da. Und sie lernen an uns Weisheit. Sie lernen auch Gerechtigkeit, auch Heiligung und Erlösung. Aber jetzt lernen sie die Weisheit. Das sind ja viele Stationen. Und da fragen wir, ja, wenn sie das lernen sollen, was ist Weisheit Gottes? Wenn wir das einmal etwas deutlich sagen wollen, Weisheit Gottes ist das, wenn er, der Allervermögendste, die Allerunwertesten, die ungeeignetesten Gestalten herausnimmt und diese zu Söhnen Gottes und Gliedern dem Christus macht. Und das ohne ein jegliches Werk. Das ist Weisheit Gottes. Da müssen die sich doch an den Kopf greifen und fragen, wie kann denn das zugehen, ohne dass sie etwas erbracht und geleistet haben, allein weil sie Glauben haben und Vertrauen zu dem, was der Christus für sie geschehen, getan hat, ist die Sache erledigt. Ja, also, aufgepasst. Aber es gibt nur selten eine klare Verkündigung, wo man denkt, der Glaube allein kann es auch nicht machen. Deshalb sind so viele Glaubensrichtungen entstanden. Bei den einen muss man versiegelt werden und bei den anderen, da muss man getauft werden und bei der dritten, da muss alles möglich gemacht werden. Es müssen auch die Werke mit dabei sein. Ja, also das können wir mal später betrachten. Weisheit Gottes, was soll das eigentlich in uns auslösen? Lernen wir mit dem uns anvertrauten Evangelium den unvergleichlichen Schatz und Reichtum umzugehen, auch in dem Verhältnis zu dem, worin wir leben, was wir besitzen und was wir tun. Da bekommen die ja alle, das bekommen die ja alle mit, die zuschauen, die bekommen das zu sehen, womit wir ständig beschäftigt sind und worin wir unterwegs sind. Vielfach bekommt man den Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass die Glaubenden sich ja entschuldigt, einen Dreck um das, was Gott ihnen zugedacht und geschenkt hat und was er jetzt und in Zukunft durch sie tun lassen will, die scheren sich nicht darum. Welch ein entsetzlicher Unglaube. Und welche eine Tragödie. Wir können gehen, wohin wir wollen. Und wir können auch tun, was wir wollen. Diese ungeahnte Zuschauerzahl nimmt immer teil an unserem Erdenlauf. Ob wir unseren Bauch mit Schlagsahne füllen und neugierig in die Welt herumgaffen und unser Leben füllen lassen von Dingen, anstelle von Ewigkeit und dem uns geoffenbarten Wort seiner Herrlichkeit, das alles, das ist eine Predigt. Zuerst für die Engel und dann auch für die Menschen. Der Weg, den Gott jetzt mit seiner Gemeinde geht, der führt über Auserwählung, wissen wir. Ja, die Auserwählten gehören aber in die Mehrzahl zu den erbärmlichsten Gestalten, den unvermögendsten und schwächsten und denen, die elend und jämmerlich sind. Haben wir denn das vergessen, wenn Paulus im Korintherbrief schreibt, dreht euch doch einmal um und seht euch an, was wir sind und wo wir herkommen. Ja, da zählt er ja auf, du meine Güte, nichts, weder Rang noch Namen. Da kann man sich vorstellen, dass diese Engelmächte, die uns in so vielen überlegen sind, das Staunen bekommen, wie die Weisheit Gottes eine so armselige Bande erwählt hat und die Gnade, die Falsches richtig und alles Krumme gerade macht, ja, dass das so ist. Jedenfalls sind wir ihnen ein Schauspiel. Wir sind es eigentlich dem ganzen Kosmos. Haben wir gar nicht im Blickfeld. Wir denken, wir sind immer, Gestalten, die von niemand beobachtet werden, von wegen. Ja. Wir sind ein Schauspiel, dem ganzen Kosmos. Sowohl erstens Engeln. Sonderbar. Wenn wir die Füße morgen früh aus dem Bett hängen, dann kriegen das alles mit, was da an Programme und was nötig ist und dringend und was alles unnötig ist, kriegen die mit. Zweitens Mensch. Ja. Also wir wissen gar nicht, welche Ausstrahlung das hat. Auf welche Bühnen wir gestellt sind. Weil wir die Zuschauer ja nicht sehen, das ist so in einem Theater. Die werden von Licht geblendet. So ist es eben auch bei uns hier auf Erden. Wir kriegen das nicht mit, was um uns da aufgestellt ist. Ja. Ja. Nicht Gloria und Herrlichkeit. Nicht berauschende Zeichen und Wunder. Sondern das tägliche Sterben. Die Einwilligung, die wir geben mit unserem Ja, was da am Tag wieder zu laufen beginnt. Also die Zerbruchswege des Ichs sind für sie eine Verkündigung der Gnade und der Weisheit Gottes, von den Engeln gesehen, war ja unser Thema. Wir schließen gleich ab. Ja, also, von den Engeln gesehen, das war nicht nur für den Sohn gültig, sondern diese Wahrheit steht auch für heute, steht heute auch für die Söhne. Das sind alles Aussagen, wo unsere Herzen so weit werden und wo wir uns beschenken lassen dürfen. Mit einer nicht vergehenden Klarheit und Kraft und Zuversicht, das trägt uns. Ja, ich habe ja euch das schon mal gesagt, als nichts mehr ging, als ich keine Sätze mehr bilden konnte, weil keine Kraft in mir war, da gab es nur noch zwei Worte. Die hießen du aber. Das erinnert, was er vermag, was er zustande bringt. Das bleibt, wenn auch unser Körper nicht mehr zugreifen kann. Also dieser erbärmliche Zustand hört mit der Entrückung auf. Ich könnte jetzt euch mit Namen nennen, wo ihr große Sehnsucht habt, weiß ich schon, wir wissen das. Ja, mit der Entrückung, die Versammlung aller Christusglieder zu ihrem Haupt. Und wir dürfen dann in der Johannes-Offenbarung, sehr interessant, die Fortsetzung davon lesen. Was denn da wird, wenn wir hier von dieser Erde verschwunden sind? Da geht's ja noch weiter, auch mit dieser Geistlichkeit der Himmelswelt. Das ist hochinteressant, ja. Also ganze 67 Mal lesen wir in der Johannes-Offenbarung von diesen Engeln. Ist ja, das ist ja bedeutsam. Diese Zeilen, Hinweise und Beschreibungen in der Johannes-Offenbarung, die haben doch nicht mit einer Daseinsbeschreibung einer Leibesgemeinde zu tun. Darf ich das mal so formulieren? Die zu Christus, dem erhöhten Haupt, gehört. Ist nicht zu fassen, wo diese Gemeinde, die eine ganz andere Bestimmung hat, herhalten muss. Also zu jedem Begriff in der Johannes-Offenbarung muss die Gemeinde ja gezählt werden. Halten wir doch endlich einmal auf, solche Gedanken immer wieder von einer falschen Tradition ins Bewusstsein zu rufen. Verabschieden wir uns doch einmal, dass dann eine ganz andere, tja, in der Politik in Berlin, da reden die von einer Zeitenwende. Ich weiß nicht, was das sein soll und was da kommen soll, aber die Zeitenwende kommt, wenn nämlich die Gemeinde verschwunden ist. Die ist bei dem Christus als Vervollständigung angekommen. Eins ist die. Ja. Und in diesem Vakuum, was die Gemeinde bei der Entrückung hinterlässt, ja, was passiert denn da? Da ergießt sich nun die gesamte Finsternis Macht Satans und aller Untergebenen. Also wir kommen zu dem ursprünglichen Thema wieder zurück, gesehen von den Engeln. Also das müssen wir wissen, was da mit wird. Da lesen wir nämlich von einer fürchterlichen Auseinandersetzung zwischen der Heeresmacht Satans und dem himmlischen Heer unter der Führung des Erzengels Michaels. Der hat dieses himmlische Heer zu führen. Der ist Kriegsverteidigungsminister. Und es erhob sich ein Kampf in dem Himmel, nicht auszudenken, wo die meisten noch hinwollen. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht. Sie gewannen diesen Kampf nicht. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher der Teufel und Satan genannt wird, der den gesamten Erdkreis, Ökumene, also global, ja, was wird er machen? Da wird die alle umbringen. Ja, so denken die. Nein, nein, der wird sie verführen. Verführen wird diese gewaltige Energie Menge, die aus dem Himmel herabkommt auf die Erde. Haben wir ja jetzt gelesen. Und ich bin ja davon überzeugt, dass es für mich eine ungeheure Invasion vermaterialisierter Geister- und Dämonenmächte gibt in Menschengestalt. Die können doch auch Menschengestalt annehmen. Da sagen viele, das gibt überhaupt nicht. Denn 1. Mose 6, da haben wir das. Da haben die Söhne Gottes, die haben sich eine andere Behausung zugelegt, eine andere Körperlichkeit. Die haben sich entmaterialisiert, haben ja sogar so weit, dass sie zeugen konnten mit den Frauen auf Erden. Und aus dieser Vermischung kamen ja die Riesen, die Berühmten, die Männer des Namens, die Giganten der Schöpfung, ja, kam anschließend Sintflut. Und wenn wir einmal daran denken, dass unser Herr gesagt hat, wenn er wiederkommt, und da meine ich nicht die Erdrückung, sondern die sichtbare Wiederkunft, da wird es so sein wie zu den Zeiten Noahs. So, die Vermischung solcher geistlichen Mächte mit Menschen, das wird eine Verführung sein zu keinem Ende. Ja, also, und jetzt kommt die künstliche Intelligenz dazu, wo keiner mehr weiß, wo die Menschen denn herkommen. Die können gleich menschenähnlich reden und, also, es ist schlimm. Der Erdkreis wird verführt werden, so steht es ja da. Ja, es wird geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt, den ganzen Erdkreis verführt haben, die werden geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. Darum seid fröhlich, ihr Himmel. Ja, seid fröhlich, ihr Himmel. Warum denn? Und die, die in ihr wohnen, liebe Geschwister, da haben wir hier schon, sind wir schon ausgezogen. Ausgezogen wir nicht, wir sind ausgezogen worden nach oben. Und da freut sich der Himmel und die, die in diesen wohnen. Denn wehe denen, die auf der Erde und im Meer wohnen, denn der Teufel, natürlich mit seinem Abhang, da ist kein einziger Dämon oben geblieben. Der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Ja, ich sag ja, wie wird er kommen? Doch nicht mit Schwefelgestank. Er wird ja auch von der Wissenschaft akzeptiert werden müssen. Deshalb die Vermaterialisierung. Und er hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Hier steht Kairos. Also eine sehr begrenzte Zeit hat der Teufel hier auf Erden, das weiß er. Und das setzt dann natürlich alles ein und um die Menschheit total eins zu machen. Im Kampf gegen Christus im Himmel und gegen Israel auf Erden. Den Gerichtsweg dieser Finsternis, Engelgewalten, da geht er noch weiter. Und deshalb zuerst der Sturz aus dem Himmel auf die Erde, dann der Sturz Satans mit einer Kette in den Abgrund und das Tier und der falsche Prophet, die landen im Feuersee. Das Wort Gottes spricht von unterirdischen Gerichtsräumen mit Geschöpfen, die dort eingesperrt sind. Und da fragen wir, ist das nun das Endresultat von der Heils- und Rettungsgeschichte Gottes mit der ganzen Schöpfung? Also die Theologie und die meisten Gläubigen, die sind überzeugt, dass dieser Zustand von Ewigkeit zu Ewigkeit, der muss andauern. Ja, das fordern die, weil diese Geschöpfe selber daran schuld sind. Das ist die eine Gruppe. Und dann, also man hält das nicht für möglich. Das sind jetzt neue Übersetzungen. Aufgepasst, was die für einen Irrtum in unsere Bibel übersetzen. Falschheit und Lüge, das Gegenteil. Ja, und da gibt's also noch eine Gruppe, die sind der Meinung, dass das ganze Sündenmaterial, was sich da noch befindet irgendwo, das muss vernichtet werden. Völlig ausgelöscht und nicht mehr existent. Und deshalb liest man jetzt, neuerdings, das große Kapitel in 1. Korinther 15 von dem Sieg und Triumph der Liebe Gottes über alle Räume, Weiten, Tiefen und Zeiten hinweg. Da liest man dann, dass alles, was da zu dieser Zeit, ist ja ein Prozess, ein Werdegang, der Äonen noch dauern wird. Dass da die Leute, die sich nicht bekehrt haben, die müssen vernichtet werden. Und dann lesen wir in diesem Zusammenhang dreimal, und er wird diese ganze Gruppe und Menschen und Geschöpfe und zuletzt den Feind und den Tod vernichten. Vernichten. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurer Übersetzung habt, dann streicht das mal schleunigst durch, dass dieser allvermögende Gott nicht den Widerspruch und die Rebellion und derer, die dem anhängen, vernichten, auslöschen muss, sondern er wird, das hat er ja gesagt, er wird auf diesem Berg Zion, da wird er alle Feinde und den Tod, was macht er mit dem? Den macht er unwirksam. Den wird er verschlingen in Leben hinein. So steht's da. Nicht auslöschen. Und das ist ein Prozess, der an Gang kommt. Liebe Geschwister, da wird die Gemeinde allerhand zu tun bekommen, weil sie ja, mit dem Christus eine Einheit bildet. Und der Christus ist der, der ein Evangelium zu verkündigen hat, alle lebendig zu machen. Alle. Ja, ins Leben zurückzuführen. Und dabei wird die Gemeinde eine ungeheure Tätigkeit haben. Und das Ziel dieser Tätigkeit des Christus und seiner Gemeinde dürft ihr euch freuen und dürft es ganz leuchtend gelb ausmalen. In Epheser 1, Vers 10. Das Ende wird sein, dass das ganze Schöpfungsall unter dem Christushaupt ihren Platz gefunden hat. Also das, was wir heute sind, als Anbruch und Erstlinge, das wird einmal das ganze All, steht da, Tabanda, das ganze All, wird sich unterordnen, unter Christus. Und diesen Begriff Christus hat man ja auch sogar in der revidierten Elberfelder Übersetzung weggestrichen. Das könnt ihr euch dort reinschreiben. Haupt Christus. Dort wird alles seinen Platz haben. Also, liebe Geschwister, das Ende und die Vollendung auch dieser Geistlichkeiten, die wird triumphal sein. Und das wissen wir doch. Dass das Ende ist nicht die Vernichtung, sondern das Wort Gottes spricht von einer niedergebeugten Schöpfung, wo man kniend aus dem Herzen heraus bekennen wird, du ganz allein bist Christus Gottes, der Kyrios. Er ist Herr, und zwar der himmlischen, alles, was dort zu finden ist, und alles, was dort lebt und existiert, des Irdischen und des Unterirdischen, aller Todes- und Aufenthaltsreuenorte des Gerichts. So wird alles einmal ein wunderbares Ziel und eine wunderbare Vollendung haben. Wir beten noch miteinander und danken unserem Vater. Ja, Vater im Himmel, das dürfen wir in so großer Freiheit und Gewissheit aussprechen. Das hast du uns so tief ins Herz hinein geoffenbart, dass kein einziges Verheißungswort unerfüllt bleiben kann. Das geht gar nicht. Du sprichst es aus und dann wird es. Du gebietet es und es wird so sein. Und dass du uns in deinem Wort so klar und eindeutig auf die Geschichte der Geistlichkeit, der Engel und aller Fürstlichkeit aufgezeigt hast, du hast auch für sie einen wunderbaren Weg der Rettung, auch wenn sie erst zuletzt an die Reihe kommen. Aber es wird nicht ein einziges Geschöpf außerhalb deiner Gottesliebe und umfassender Gnade sein und bleiben können. Unerklärlich. Wir können es nicht beantworten, dass du mit uns den Anfang gemacht hast, wo wir noch gar nicht da waren und auch nicht beteiligt sein konnten bei dieser Entscheidung, was du für nötig hältst und auch brauchst zu dieser großen Vollendungsgeschichte. Hab Dank. Du wirst nie wieder aufhören, bis alles, was geschaffen und das Bild der Vergänglichkeit getragen hat, einmal Unvergänglichkeit, Unsterblichkeit, ewiges, unendliches Leben und Dasein haben wird. Wir beten dich an und danken dir von Herzen, dass du uns die Kraft schenkst, auch in der kommenden Woche und das, was vor uns und um uns steht, in deinem Lichte bewältigen zu können. Da lässt du Licht und Kraft hineinfließen, dass wir wissen, es ist alles richtig und dient uns zum Allerbesten. Wir verherrlichen dich und deinen Christus. Amen.